Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Letzten Mal. Eine Gedenktafel am Gordon Beach in Tel Aviv erinnert an ihn. Und ein Lautsprecher lässt auf Knopfdruck hören, From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace.
Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass Sie Ihnen einen kleinen Eindruck vom Buch vermitteln können. Müssen jetzt ganz schnell weg. Danken den Kollegen, die jetzt nach uns kommen, dass Sie uns die 2 Minuten gewährt haben. Wenn Sie Interesse am Buch haben, Sie finden uns hier im Gang und Sie können das Buch dort auch erwerben und sich signieren lassen. Dankeschön.
Eins, zwei, drei.
Ja. Ja, guten Tag, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Zum Buch Der falsche Amerikaner von Jack Barsky, der hier neben mir sitzt. Ich stelle mich kurz vor, ich bin Annette Friese vom SCM Verlag. Und wir haben heute die großartige Gelegenheit, einen waschechten Ex-KGB-Spion hier zu haben, der uns seine Lebensgeschichte erzählt. Und wir steigen sofort ein. Sie wurden als Albrecht Dittrich in Reichenbach in der Oberlausitz geboren und haben in Berlin einen Teil ihrer Ausbildung als KGB-Agent absolviert. Wie fühlt es sich an, hier wieder in der alten Heimat zu sein?
Naja, heutzutage, ich habe schon 40 Jahre lang als Amerikaner in den USA gelebt. So heutzutage ist richtig gut, Deutschland zu besuchen, aber es ist eben nicht mehr meine Heimat. Da gibt es eine ganze Menge gute Sachen, aber gefühlsmäßig bin ich eben nicht mehr Deutscher, weil ich mich tatsächlich dazu gezwungen habe, Amerikaner zu werden. Und das Deutsche für jahrelang verleugnet habe. Und das ist eben, da bin ich dabei stecken geblieben.
Ich fange unser Gespräch mal in dem Moment an, ohne den Sie hier nicht sitzen würden. Wir sind sehr froh, dass Sie hier sind, denn Sie können uns eine ganz außergewöhnliche Lebensgeschichte erzählen. Wir steigen ein in das Jahr 1988, kurz vor dem Ende des Kalten Krieges. Sie sind ein sogenannter Illegaler in den USA, ein KGB-Spion, der die falsche Identität des verstorbenen amerikanischen Jungen Jack Barsky angenommen hat. Und Sie wollen beim KGB aussteigen. Welche lebensbedrohenden Konsequenzen das für Sie hatte, hören wir jetzt in einer kurzen Passage.
Genau. Dezember 1988, während ich flott auf meine U-Bahn-Station an Ecke 80. Straße und Hudson in Queens zuschritt, warf ich aus jahrelanger Gewohnheit beiläufig einen Blick auf einen Stahlträger neben dem Eingang zur U-Bahnhof. Was ich dort erblickte, einen harmlos aussehenden roten Punkt, bremste einen Moment meine Schritte. Dieser Punkt war eine Geheimbotschaft des KGBs. Große Gefahr, Notplan aktivieren. Fast 2 Jahre lang war es mir gelungen, meine Welten sauber voneinander zu trennen, aber jetzt musste ich eine Entscheidung treffen. 2 Wochen später widersetzt sie mich noch immer hartnäckig dem Rückzugsbefehl. Statt meine Notfallpapiere zu holen und mich nach Kanada abzusetzen, marschierte ich jeden Morgen an dem roten Punkt vorbei, stieg in den Zug und fuhr zur Arbeit. Ich versuchte, Zeit zu schinden, aber ich wusste, dass die Zeit nicht für mich stehen bleiben würde. Der rote Punkt war eine deutliche tägliche Erinnerung daran, dass ich Befehle missachtete. Die Schwere meiner Situation zehrte Tag und Nacht. Ich fühlte mich, als hätte ich eine Schlinge um den Hals, die sich immer enger zog und der ich mich nicht entziehen konnte. Wie lange konnte ich die endgültige Entscheidung noch hinauszögern? Dann eines trüben Dezembermorgens, als ich mich darauf vorbereitete, meine Wohnung im ersten Stock zu verlassen, öffnete ich leise die Tür zu Chelseas Zimmer, um einen kurzen Blick auf meine kleine Prinzessin zu werfen. Vor dem Fenster war es immer noch pechschwarz, aber die Nacht erhellte den Raum trotzdem so weit, dass ich ihre schönen Augen sehen konnte, die im friedlichen Schlaf geschlossen waren. Und die ungezähmten, dunklen, lockigen Haare, die zu streicheln ich nie müde wurde. Ich widerstand dem Drang, mich zu ihr zu beugen und sie zu küssen. Ich wollte sie nicht wecken, denn ich musste dringend zur Bahn. Trotzdem fragte ich mich, wie etwas so Perfektes zu mir gehören könnte. Dieses Kind hatte ohne jede Frage mein Herz erobert. Sie war nicht mein erstes und nicht mein einziges Kind. Aber sie war das erste Kind, mit dem mir Zeit vergönnt war. Die ganzen 1,5 Jahre, die sie nun schon lebte. Jedes Mal, wenn sie die Hände nach mir ausstreckte, an meiner Schulter einschlief oder mit ihren daunenweichen Händen mein Gesicht berührte, erfüllte eine Liebe mein Herz, die ich nie für möglich gehalten hätte. Bedingungslos und allverzehrend. Ich warf einen Blick auf meine Uhr, dann schlich ich vorsichtig, darauf bedacht, dass der Holzboden nicht knarrte, aus dem Zimmer. Nachdem ich meine Aktentasche geholt hatte, ließ ich Chelsea und meine Frau in der Wohnung schlafen zurück und ging in die feuchte Dezemberdunkelheit hinaus. In der Stadt, die niemals schläft, würde es eine weitere halbe Stunde dauern, bis die Sonne die Ränder des Morgenhimmels berührte. Auf dem Weg zur U-Bahn dachte ich über die Verflechtung nach, die ich geschaffen und in denen ich mich jetzt verfangen hatte. Ich hatte mich in Amerika mit der Tarnung als Computer Analyst Jack Barsky, erfolgreich als Geheimagent, als Spion der Sowjetunion integriert. Zu Hause in der DDR war ich ein anderer Mensch mit einem anderen Namen und einem anderen Leben gewesen. Dieses Leben rief mich jetzt zurück. Als KGB-Agent im Einsatz wurde von mir erwartet, Vorgesetzten zu gehorchen und Befehle zu befolgen. Der rote Punkt befahl mir zu verschwinden. Meine Deckung musste aufgeflogen sein. Aber dieses kleine Mädchen, das zu Hause schlief, hielt mich zurück. Und noch etwas anderes hielt mich auf, obwohl ich nicht genau sagen konnte, was es war. Nach meinem üblichen 10 Minuten Fußweg kam ich an dem Stahlträger mit dem Punkt vorbei und trat auf den Bahnsteig für die Züge, die von der 80. Straße und Hudson in westliche Richtung fuhren. Auf dem Bahnsteig hielten sich um diese Uhrzeit nur wenige andere Pendler auf, die, wie ich, früh aufgebrochen waren, um dem morgendlichen Berufsverkehr zu entgehen. Als ich in die Richtung schaute, aus der mein Zug bald einfahren würde, fiel mir am rechten Rand meines Blickfeldes eine ungewöhnliche Bewegung auf. Eine dunkle Gestalt eines Mannes, der nicht wie ein typischer Pendler aussah. Er schien sich auf mich zuzubewegen, wenn auch vorsichtig, wie man sich einer ahnungslosen Beute nähert. Noch bevor ich die Situation ganz erfassen konnte, stand er neben mir. »Du musst nach Hause kommen«, flüsterte er mir mit schwerem russischen Akzent zu, während er sich zu mir beugte. »Oder du bist tot.«
Das ist ja eine ernsthafte Bedrohung. Wie haben Sie es geschafft, dass der KGB Sie trotzdem für immer in Frieden gelassen hat?
Ja, mit einer großen Lüge. Entgeht man den Fängen einer solchen Organisation, die aus Lügen aufgebaut ist? Die kann man nur überwinden mit einer anderen Lüge. Ich habe Ihnen erzählt, dass ich nicht nach Hause kommen konnte, weil ich AIDS, eine Krankheit, die damals dass ein Todesurteil war, dass ich AIDS bekommen hatte und deshalb nicht wieder zurückkommen. Und die haben das geglaubt.
Das war natürlich ein kluger Schachzug. Ich möchte jetzt nochmal zurückkehren zu Ihren Anfängen, zu dem Augenblick, wo Sie tatsächlich diese lebensverändernde Entscheidung getroffen haben, beim KGB einzusteigen. Im September 1970, da sind Sie gerade 21 Jahre alt und ein aufstrebender Stern in Jena an der Universität. Sie studieren Chemie, Sie arbeiten schon dort. Und dort klopft jemand an die Tür Ihres Studentenzimmers. Wer das ist, erzählen Sie uns jetzt.
Ja, zu der Zeit war ich noch Student im dritten Studienjahr. Und es hat mir alles sehr gefallen und es war mir ziemlich klar, dass ich eine Karriere vor mir hatte, eventuell höchstwahrscheinlich Professor an der Universität zu werden. Und ich saß da an einem Sonnabendabend in einem Zimmer im Wohnheim und dann klopfte es an die Tür. Na, normalerweise am Sonnabend war da niemand da und das Klopfen an sich war schon ungewöhnlich. Was noch ungewöhnlicher war, war die Tatsache, dass keiner reinkam. Studenten, die würden anklopfen und dann sofort reinkommen. Und noch zu bemerken ist, dass auch keine Namensschilder an der Tür waren. Na, habe ich so ungefähr 10 Sekunden gewartet und dann habe ich gesagt, kommen Sie mal rein. Und tatsächlich war das Sie angebracht, weil da ein Fremder plötzlich auftauchte. So ein kleiner Mann, der nicht so sehr sympathisch aussah, im Trenchcoat, und der hatte einen Gipsverband am linken Arm, hat sich nicht mit dem Namen vorgestellt. Der hat mich gefragt, sind Sie Albrecht Dittrich? Ich habe gesagt, ja, was wollen Sie denn? Naja, ich bin von Carl Zeiss und ich will mal mit Ihnen über Ihre Zukunft sprechen. Das war natürlich keine große Lüge, das war eine dumme Lüge. Weil zu der damaligen Zeit in der DDR Betriebe nicht an Studenten herangetreten sind. So, ich wusste, in dem Moment ist es mir ein Licht aufgegangen und das hat gesagt, Stasi. Habe ich keine Angst gehabt, weil ich ja nichts verbrochen habe. So habe ich gedacht, das könnte mal in Richtung Anwerbung gehen. Und so ist es eben gekommen. Wir haben uns so ein bisschen unterhalten und ein bisschen rumgetanzt. Ich habe mit ihm mitgespielt. Und dann so nach 10 Minuten hat er seine ganze Geschichte geändert. Plötzlich sagte er, ich muss mal was gestehen. Ich bin wirklich nicht von Carl Zeiss. Ich bin von der Regierung. Noch eine dumme Lüge. Und mir fiel da so was ein, was ich aber nicht durchgeführt habe. Ich hätte ihn auch mal fragen können, so von welcher Abteilung sind Sie denn? Aber wie gesagt, wir haben da noch ein bisschen rumgefragt und letztendlich hat er dann die Frage gestellt, für die er da erschienen ist und hat gesagt, können Sie sich vorstellen, irgendwann mal für die Regierung zu arbeiten? Und dann habe ich ihm die Antwort gegeben, die er hören wollte. Ich habe gesagt, ja, aber nicht als Chemiker. So, wir haben uns dann sozusagen zwischen den Zeilen unterhalten. Der hat seine Antwort und ich habe die Tür offen gelassen. Was danach kam, war dann eine Vorstellung. Plötzlich bin ich dann, hat man mich einem Russen vorgestellt und gesagt, ah, ja, übrigens, wir arbeiten mit unseren sowjetischen Freunden, und so ist man plötzlich bei dem KGB gelandet.
Okay, du hast dann den Kontakt zum KGB gehabt. Du triffst Ausbilder und du triffst dann auch die Entscheidung, Mitarbeiter beim KGB zu werden. Was hat dich innerlich als junger Mann veranlasst, das wirklich zu tun?
Wie gesagt, tatsächlich ist Mitarbeiter das rechte Wort, nicht Angestellter. Ich war nicht sowjetischer Staatsbürger, da konnte ich nur Mitarbeiter werden und ich habe auch keinen Rang bekommen. Warum ich das gemacht habe? Das fängt ganz einfach mit der Ideologie an. Ich war, wie viele meiner Altersgenossen, die von Anfang des Lebens bis zu der Zeit immer nur kommunistische Ideologie gehört haben, ich war überzeugter Kommunist. Und Kommunismus ist natürlich für junge Menschen sehr attraktiv. Ja, die ganze Idee, dass alle Menschen der Welt miteinander gut auskommen können, dass es da keine Ausbeutung gibt und keine Kriege und so weiter und so weiter. Total überzeugt, 100%. Das war auch eine Zeit, wo der Vietnamkrieg grausam vor sich herging und auch die ganze Sache mit Chile, wo der CIA einen Umsturz von Allende fabriziert hat. Kommunismus war die Grundlage. Allerdings gab es auch persönliche Motivationen. Wie so viele, die hier sitzen, wir haben da was in uns, in Deutschen, das nennt man Wanderlust. Gibt's in der amerikanischen Sprache, in der englischen Sprache gibt's kein Wort, das das beschreibt. Der Grund dafür, dass die Amerikaner, die Engländer keine Wanderlust haben. Und ich wollte immer mal in die Welt gehen. Und die Welt, da war nur eine Tür offen und die ging nach Osten. Ich wollte aber auch mal in die andere Seite gehen.
Aber es gab ja auch einen Preis, den du bezahlen musstest. Du musstest deine Frau Christiane und deinen Sohn Matthias und deinen Sohn Günther zurücklassen.
Das kam ein bisschen später. Zuerst der Preis war nur für mich. Ja, ich musste natürlich mein ganzes Leben hier verlassen. Ich musste mich total von allen Freunden und Verwandten, Bekannten absetzen und nochmal irgendwo neu anfangen. Und das fing natürlich mit der Lüge an. Aber um das mal ein bisschen schnell zu machen, letztendlich hatte ich dann auch geheiratet und meine Frau wusste, wo ich hinging und warum. Aber ich hatte mich dann natürlich von ihr trennen müssen für 2 Jahre und dann wieder mal zurück auf Urlaub und so weiter. Aber man lebt sich dann doch auseinander.
Du bist ja dann in die USA eingeschleust worden und du hast dort aber neben deiner deutschen Frau, die du zurückgelassen hast, hast du nochmal geheiratet in Amerika, Penelope. Mit ihr hast du 2 Kinder bekommen und das war ja nun ein gewagtes Doppelleben. Wie wurdest du zu dem Spion, der zu viel liebte?
Ich bin da so reingestolpert. Wenn man als junger Mensch allein in einem anderen Land lebt, dann als Mann, als normaler Mann, hat man gern mal Umgang mit Frauen und sie wurde meine Freundin. Allerdings war da ein Haken. Eines Tages hat sie mich gefragt, ob es möglich wäre, dass sie jemanden heiraten könnte, weil sie nämlich illegal war. Und in den USA kann man Staatsbürger werden, wenn man einen Staatsbürger heiratet. Und nach langem Überlegen und Kopfkratzen habe ich gesagt, na, ich werde es mal machen, aber wenn du deine grüne Karte hast, dann werden wir uns wieder scheiden. Ja, so hat sie zugestimmt und dann ist eben was passiert, was ich nicht geplant habe, aber an der Sache habe ich natürlich auch mitgearbeitet. Sie ist schwanger geworden. Und so ist eben das Kind, das in dem Prolog, den ich vorgelesen habe, entstanden. Und das Kind hat mein ganzes Leben total verändert. Die ist jetzt 30 Jahre alt. Ohne sie würde ich heute nicht hier sein.
Chelsea, deine Tochter, wird zum Turning Point in deinem Leben. Du entschließt dich, bei ihr zu bleiben. Du entschließt dich, beim KGB zu kündigen. Etwas, was mich persönlich sehr verwundert hat, dass man beim KGB kündigen kann. Aber es ist wohl so. Und du tauchst
Mann
unter.
Ich. Ich hab's geschafft.
Du tauchst unter und versuchst, ein normales Leben als US-Bürger zu führen. Bis 9 Jahre später gibt es wieder eine völlig unerwartete Wendung in deinem Leben. Das FBI taucht auf. Joe Riley heißt der FBI-Agent, der dich wie aus heiterem Himmel bei einer fingierten Polizeikontrolle enttarnt. Du kannst es lesen oder auch erzählen. Was ist dir lieber?
Ich werde es mal erzählen. Zum Ersten, ich habe es nicht nur versucht, es ist mir total gelungen. Als es dann klar geworden war, dass der KGB nichts Schlimmes, nicht nach mir gesucht hat, dass auch die FBI nichts über mich gewusst hatte, dann habe ich mich dann entschlossen, jetzt tatsächlich mein Leben als USA-Bürger zu beenden. Ich habe es mit meiner amerikanischen Frau besprochen. Wir haben ein Haus gekauft, haben noch ein anderes Kind gehabt. Und dann hatte ich eine sehr gute, ziemlich schnelle Karriere in der Informatik. Ein Haus und noch ein Haus, zwei Kinder. Das nennt man den amerikanischen Traum. 9 Jahre, einige Berufswechsel, sehr gut Geld verdient. Und eines Nachmittags im Mai, da bin ich von der Arbeit nach Hause gefahren und da war eine Verkehrskontrolle. Routine, hat mich dann ein Polizist da rübergewinkt und hat gesagt, können Sie mal bitte aussteigen, das ist eine Routinekontrolle. Es kam mir ein ganz kleines bisschen komisch vor, aber ja, steig aus. Und als ich mich da hinstelle, plötzlich sehe ich was von da hinten, da kommt noch ein anderer. Und bevor ich eben sogar darüber nachdenken konnte, was das bedeutet, da war er bei mir und hat seinen Ausweis gezeigt, Berufsausweis, und hat gesagt, FBI, wir möchten mal mit Ihnen reden. Natürlich hatte ich bis zu dem Moment schon vergessen, dass ich mal Spion war. Ich war privater Bürger und plötzlich mit diesem Moment, in diesem Augenblick, ist meine ganze Vergangenheit wieder durch den Damm zurückgebrochen, wie so eine Flut. Und der Agent, der hat mir das nachher erzählt, wie ich aussah, weiß wie eine Wand. Und dann hat er mich ins Auto gebeten und da habe ich mich hingesetzt und sein Partner hatte tatsächlich einen Revolver am Knöchel. So wusste ich, das war tatsächlich ziemlich ernst.
Und erstaunlicherweise, Ironie des Schicksals, Joe Riley ist heute einer deiner besten Freunde. Ihr habt lange Jahre Golf zusammengespielt, hast du mir erzählt.
Ja. Der ist auch der Pate meines letzten Kindes.
Und Trinity.
Ja.
Und eine Frage, die sich stellt an der Stelle, wo du sagst, deine ganze Vergangenheit kommt zurück. Was würdest du sagen? Gibt es Jack Barsky nicht ohne Albrecht Dittrich und Albrecht Dittrich nicht ohne Jack Barsky? Was ist aus diesen zwei Leben heute geworden, aus diesen zwei Menschen?
Ja, wenn man unter zwei Identitäten lebt und für eine lange Zeit habe ich die ziemlich auseinandergehalten. Wie gesagt, in den USA, da war ich Jack Barsky, aber ich bin auch immer alle 2 Jahre zurück nach Deutschland gefahren, in die DDR, und da war ich eben Albrecht Dittrich. Und der hat sich tatsächlich, gewisse Verhaltensweise haben sich da entwickelt, die beiden nicht gemein hatten. Und jetzt durch diese, ja, der FBI hat mich verhört und wir haben uns dann geeinigt, dass ich genug wusste, dass ich ihn geben konnte, und sie haben mir dafür die Freiheit gegeben. Und so hatte ich eben jetzt die Möglichkeit, mein Leben fortzuführen und als normaler ziviler Person zu agieren und so langsam aber sicher mit mir ins Reine zu kommen, um diese beiden Personen, die da in mir steckten, zusammenzuführen. Nur ein kleines Beispiel. Wenn ich jedes Mal, wenn ich zurück nach Deutschland fuhr, da hat sich der Albrecht richtig drauf gefreut, deutsches Essen, Deutschland, wieder mal Deutsch zu reden und die Frau wieder zu sehen. Und dann ist Jack Barsky wieder nach den USA gefahren, hat sich auf die Kollegen gefreut und auf den Beruf und auf die Hamburgers und so weiter. Das ist jetzt, wie gesagt, jetzt haben die beiden sich so ein bisschen zusammengefunden und ich sage immer, ich bin so provisorisch zusammengeleimt.
Du hast mir erzählt, dass das im Grunde nur ein Vorläufer war zu dem, was sich dann noch in deinem Leben ereignet hat. Du hast nochmal geheiratet, deine jetzige Frau Shauna. Ihr habt eine Tochter, sie heißt Trinity. Shauna hat dir aber noch etwas anderes zeigen können. Du bist Christ geworden, du hast dich 2008 taufen lassen. Welche Rolle spielt dein christlicher Glaube, spielt Gott in deinem Leben?
Ja, ich glaube, ohne Gott würde ich wahrscheinlich nicht mehr ganz gesund sein, geistig. Was mir passiert ist, ich war, irgendwie als Mensch muss man muss irgendwie an was glauben. Das ist ein Drang, den die meisten Menschen haben. Und ich hatte an den Kommunismus geglaubt. Und als dieser Glaube so langsam aber sicher verschwunden ist, weil ich natürlich feststelle, ich hatte an was Falsches geglaubt, da war plötzlich nichts mehr da. Und ich habe da das einzige Gedicht meines Lebens geschrieben, weil ich mich dann so furchtbar allein gefühlt habe. Und das Gedicht ist, das habe ich nur für mich selbst aufgeschrieben, das ist im Buch, Einsamkeit. Und das Gedicht endet mit einer Zeile, das sagt, ich bin einsam. Und zu genau dieser Zeit, da stellte ich eine junge Frau ein, die als meine Assistentin, und die im Interview betont hat, dass sie eine Christin war und sogar Bibel studierte. Das hat mich so ein bisschen, naja, ich wusste nicht, soll ich sie nehmen, soll ich sie nicht nehmen, aber die war so gut, das werden wir schon machen. Und das ging sehr langsam vor sich. Durch sie bin ich dann tatsächlich das erste Mal in der Lage gewesen, da habe ich mal neugierigerweise die Bibel aufgemacht. Und dann ist mir plötzlich eingefallen, ich habe ja noch bis zu dem Moment, ich war schon mehr als 50 Jahre alt, nicht ein einziges Mal in die Bibel gesehen. Und da fiel mir eben auf, ich habe immer von mir gedacht, sehr gebildet zu sein. Und hier ist ein Buch, das so die mehr Leser gehabt hat in der Geschichte als jedes andere Buch. Und da habe ich ihm gesagt, kannst du mir das mal borgen? Und die hatte mir eine CDs gegeben. Und da habe ich dann auf dem Weg zur Arbeit immer die Bibel angehört. Und dann hatte ich natürlich Fragen. Und wir haben uns dann hingesetzt, auf der Arbeit, illegal, und geheime Bibelstudien gemacht. Aber die wusste natürlich, wohin es mit mir gehen kann, und dass man mich nur gewinnen kann, wenn mein Verstand mitkommt. Und sie hat mich dann auf eine Radiosendung aufmerksam gemacht, die von einem christlichen Philosophen gehalten wird, heutzutage noch. Sein Name ist Ravi Zacharias. Und das Radioprogramm heißt, das werde ich mal übersetzen, Erlauben Sie meinen Leuten zu denken. Das war eine Erklärung des Glaubens. Und was mir da so aufgefallen ist, erstens, meine ganze Idee, dass Christen eben nur schwache Leute sind, die sozusagen die Religion als Opium brauchen oder eine Krücke, um durchs Leben zu gehen. Das war mir ganz klar, das war kein schwacher Mensch, der war unwahrscheinlich intelligent. Und das Zweite, was mir so gefallen hat, war die Tatsache, dass er hat über die Moralität gesprochen. Und das ist für uns keine Moralität ohne Gott geben könnte. Und ich hatte da so, das fiel mir ein, dass das ist wahrscheinlich die Wahrheit ist, weil ja meine eigene Moralität umgefallen ist. Ich hatte immer von mir gedacht, ein guter Mensch zu sein, aber ich habe sehr viele Sünden begangen. Und als die Grundlage, die Erklärung dieser Sünden dann unter mir weggenommen wurde, der Kommunismus, dann stand ich da mit der nackten Sünde. Jetzt geht's noch ein bisschen weiter.
Ja, wir müssen leider zum Schluss kommen. Es ist sehr schwierig, ein so vielschichtiges Leben in einer halben Stunde lang Ihnen darzulegen. Sie können aber auch das Buch erwerben, dort drüben am Stand. Und Jack gibt gerne auch noch, beantwortet gerne noch ein paar Fragen, signiert gerne für Sie. Und wen das Thema noch mehr interessiert, den darf ich ganz herzlich einladen. Wir sind heute Abend bei Leipzig liest im Ringcafé in Leipzig. Und da hat Jack noch eine ganze Stunde Zeit, mehr aus seinem Buch zu erzählen. Sie sind herzlich eingeladen. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Um 19 Uhr.
Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.